Guten Morgen, ich grüße Sie auch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst im Namen unseres Herrn. Bevor ich beginne, möchte ich selbst auch noch beten. Vater im Himmel, in Jesu Namen danke ich dir für diesen Sonntag, den du uns schenkst, für die Freiheit, die du uns schenkst, für deine Gnade, die jeden Tag neu ist, Herr. Und ich danke dir, dass du uns in deinem Sohn all deine Herrlichkeit schenken willst. Ich danke dir, dass du durch deinen Heiligen Geist uns selbst mit dir verbindest, Herr. Und ich bitte dich, dass du jetzt auch die Augen unserer Herzen öffnest, dass wir immer mehr deine überschwängliche Liebe erkennen, die durch alle Erkenntnis übersteigt und auch von deiner Fülle erfüllt werden, Herr. Schenk es durch deine Gnade. Ohne dich können wir nichts tun. Gepriesen sei dein Name. Amen. Ja, das Thema, das vergessene Evangelium. Und um zu diesem Thema zu kommen, möchte ich mit einer Frage eröffnen. Und zwar, wonach sehnt sich eigentlich der Mensch? Ob er es jetzt bewusst wahrnimmt oder nicht? Was ist wohl die große Sehnsucht der Menschheit? Auch eine Menschheit, die von Sünde verdorben ist. Die Antwort auf diese Frage wird uns eben zum Thema führen. Ich nehme an, es ist uns bekannt, was die Bibel in den ersten Versen sagt, dass Gott uns Menschen in seinem Bild geschaffen hat, ihm ähnlich. 1. Mose 1, Vers 26. Er hat uns mit anderen Worten als seine Abbilder gemacht. Wir sollten ihn auf dieser Erde vertreten. Doch der Mensch ist in Sünde gefallen und wir sündigen immer wieder bis heute. Das heißt, wir reden, wir tun und wir denken Dinge, die unserem Gott nicht gefallen können, die gegen seinen Willen sind. Das ist Sünde. Wir verfehlen das göttliche Bild, in das er uns ursprünglich gemacht hat. Und was brauchen wohl Menschen, die in Gottes Bild geschaffen sind, aber diesem Bild nicht genügen können? Ja, anders gefragt, wenn jetzt jeder Mensch auf Erden die richtige Erkenntnis hätte, wonach würden diese Menschen dann wirklich suchen? Eine Antwort finden wir in den Psalmen immer wieder, wo der jüdische König David und auch andere Psalmisten erkennen, was sie wirklich brauchen. Und immer wieder drücken sie ihre tiefste und wahrste Sehnsucht in Worte aus. Und ich möchte Ihnen nur einige wenige Verse aus dem Psalmen vorlesen. Es ist eine Auswahl aus vielen Versen, die ähnlich sind. Wer eine Bibel hat, schlagen Sie auf Psalm 5. Psalm 5, die Verse 2 bis 5. Vernimm, o Herr, meine Worte, achte auf mein Seufzen, höre auf die Stimme meines Schreiens, mein König und mein Gott. Denn zu dir will ich beten. Herr, in der Frühe wirst du meine Stimme hören, in der Frühe werde ich dir zu Befehl sein und Ausschau halten. Denn du bist nicht ein Gott, dem Gesetzlosigkeit gefällt. Wer böse ist, darf nicht bei dir wohnen. Weitere Verse sind im Psalm 16 zu finden. Psalm 16, auch die Verse 2 bis 5. Meine Seele, du hast zum Herrn gesagt, du bist mein Herr. Es gibt für mich nichts Gutes außer dir. Die Heiligen, die auf Erden sind, sie sind die Edlen, an denen ich all mein Gefallen habe. Zahlreich werden die Schmerzen derer sein, die einem anderen Gott nacheilen. An ihren Trankopfern von Blut will ich mich nicht beteiligen, noch ihre Namen auf meine Lippen nehmen. Der Herr ist mein Erbteil und das Teil meines Bechers. Du sicherst mir mein Los. Oder Psalm 24, die Verse 3 bis 5. Wer darf auf den Berg des Herrn steigen? Und wer darf an seiner heiligen Stätte stehen? Wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz, wer seine Seele nicht auf Trug richtet und nicht falsch schwört, der wird Segen empfangen von dem Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Dann noch Psalm 36, die Verse 10 bis 12 und danach noch aus zwei Psalmen. Psalm 36, die Verse 10 bis 12. Bei dir ist die Quelle des Lebens. In deinem Licht schauen wir das Licht. Erweise deine Gnade auch weiterhin denen, die dich kennen, und deine Gerechtigkeit denen, die aufrichtigen Herzen sind. Lass den Fuß der Hochmütigen mich nicht erreichen und die Hand der Gottlosen mich nicht vertreiben. Und dann Psalm 51, das ist sicher ein sehr bekannter Psalm für viele, Psalm 51, Vers 11 bis 14. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetaten. Erschaffe mir, o Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Innern. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit deinem willigen Geist. Ich will die Abtrünnigen deine Wege lehren, dass sich die Sünde zu dir bekehre. Zuletzt Psalm 143, noch einige Verse daraus. Psalm 143, Verse 7 bis 11. Erhöre mich eilends, o Herr, mein Geist vergeht. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir, dass ich nicht denen gleich werde, die in die Grube hinabfahren. Lass mich früher deine Gnade hören, denn auf dich vertraue ich. Lass mich den Weg erkennen, auf dem ich gehen soll, denn zu dir erhebe ich meine Seele. Errette mich, Herr, von meinen Feinden, denn bei dir suche ich Schutz. Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott, dein guter Geist führe mich in ebenem Land. Um deines Namens willen, Herr, erhalte mich am Leben. Durch deine Gerechtigkeit führe meine Seele aus der Not. Ja, bis soweit diese Aussagen aus den Psalmen. In der Vorbereitung musste ich mich sehr disziplinieren, Verse auch zu streichen. Und die Frage ist, wonach verlangen denn hier die Psalmisten in diese Versen? Hat schon jemand für sich ein Bild sich malen können, was all diese Verse gemein haben und eigentlich die Psalmen ohnehin? Es sind drei Dinge, die wir hier entdecken können, sicher auch mehr, aber ich möchte drei Dinge nennen. Erstens, die Psalmisten verlangen nach Vergebung. Zweitens, sie verlangen nach Gerechtigkeit. Und dann drittens, sie verlangen nach Gott selbst. Und diese drei Dinge gehören zusammen und finden ihre Erfüllung im Evangelium. Aber diese Psalmisten, sie verstehen, und das sagen sie auch immer wieder, dass kein böser und unreiner Mensch in Gottes Nähe sein kann. Sünder können vor Gott nicht bestehen. Alle Sünder müssen sterben und werden Gottes Angesicht nicht sehen. Und diese Psalmisten verstehen noch etwas, und das tut ihnen im Herzen weh. Sie verstehen, dass sie selbst Sünder sind, dass sie selbst sündigen und nicht in Gottes Nähe bleiben können. Wie ein Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreien sie danach, endlich Gottes Antlitz in Gerechtigkeit sehen zu können. Ihre Seelen dürsten nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Und wie gesagt, das tut ihnen im Herzen weh. Sie flehen Gott an, dass er doch ihre sündigen Herzen reinigt, ihnen ein neues, williges und reines Herz schenkt und sie auf Wege der Gerechtigkeit führt, wo sie Gott gefallen können und für immer bei ihm bleiben dürfen. Und das ist im Grunde genommen, auch wenn wir es nicht immer so realisieren, das Verlangen jedes Menschen, der im Bilde Gottes geschaffen ist. Wir sind geschaffen zur Gemeinschaft mit Gott. Geschaffen zu einem Leben, das in Übereinstimmung mit ihm geführt wird. Aber die Sünde, sie zerstört alles bis ins Tiefste. Die Sünde lenkt unser Verlangen in die falsche Richtung. Wir verfehlen das Ziel, wir machen uns eigene Götter. Wir verändern die Maßstäbe für Gerechtigkeit. Wir suchen unsere Erfüllung im Falschen. Und hier kommt das vergessene Evangelium ins Spiel. Wir glauben, dass Gott der Sohn Mensch wurde. Er führte ein vollkommenes, gerechtes und heiliges Leben, ein Leben, das wir so niemals führen könnten. Er starb am Kreuz von Golgatha und nahm unsere Sünden auf sich. Er wurde unser Stellvertreter vor Gott, dem Vater. Er stand am dritten Tag aus den Toten auf und so besiegte er für uns Sünde, Tod und Teufel. Wer an Jesus glaubt, bekommt diesen Sieg und die Vergebung der Sünden geschenkt. Und das ist der Teil des Evangeliums, den die meisten von uns kennen oder an dem wir uns auch immer wieder mit Recht erinnern, die Vergebung. Die vollkommene, herrliche, wunderbare Vergebung. Doch die Psalmisten wollten mehr. Sie wollten auch Gerechtigkeit im eigenen Leben. Und sie wollten vor allem Gott selbst. Du bist mein Gut und mein Teil. Und das ist vielleicht der Teil des Evangeliums, den wir manchmal vergessen, wenn nicht in Gedanken, dann in der Praxis. Und damit kommen wir zu unserem Predigttext in Römer 8. Wir wollen eigentlich nur einen Vers unter die Lupe nehmen und danach eine andere Parallelstelle im Neuen Testament. Es geht also im Grunde genommen nur um eine Aussage. Ja, wir haben einige Verse aus Römer 8 gehört. Es ist ein herrliches Kapitel und ihre Verse werden oft auf den Kanzeln in aller Welt zitiert. Mit Recht, mit Recht. Und einer der bekanntesten Verse ist Römer 8, Vers 38. Wer von Ihnen hat diese Vers schon mal als SMS verschickt? Sicher schon einige. Oder auch sich selbst vor Augen gehalten. Eine wunderbare Verheißung. Römer 8, Vers 38. Wollen wir gemeinsam lesen? Römer 8, Vers 38. Dieses bekannte Wort. Denn ich bin gewiss, Vers 28, nicht Vers 38. Vers 28, das ist, wenn man am Manuskript klebt, ne? Und etwas falsch aufgeschrieben hat. Römer 8, Vers 28. Jetzt, das ist der bekannte Vers. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Ja, diese wunderbare Verheißung ist nicht der Vers, den wir heute betrachten wollen. Aber er gehört auch zum Thema. Wenn wir das hören, alle Dinge dienen denen zu Besten, die Gott lieben, da könnte sich vielleicht dem einen oder anderen, der auch zum Hinterfragen neigt, ein kritisches Nachfragen aufdringen. Wirklich alles? Wenn es mir schlecht geht, wenn andere mich ungerecht behandeln, was ist mit den Christen, die verfolgt werden? Und die haben es wirklich überhaupt nicht gut. Ja, und was ist? Christen verlieren auch ihre Familie. Sie haben auch Schmerzen, Krankheit, Leid. Und meistens ist es auch so, je älter sie werden und je reifer im Glauben, desto schlimmer geht es ihnen äußerlich gesehen. Christen werden bedrängt. Wie kann uns das alles zum Besten dienen? In gewisser Weise gibt der nächste Vers die Antwort. Und das ist unser Predigtthema. Römer 8, Vers 29. Römer 8, Vers 29. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Das war die Luther-Übersetzung. Ich möchte noch einige andere Übersetzungen wiedergeben. Andere sagen es so: Wir sollen dem Bilde des Sohnes Gottes gleichförmig sein. Oder wir sollen ihm ähnlich werden. Oder wir sollen seinem Ebenbild gleichgestaltet werden. Oder wir sollen nach seinem Bild gestaltet bzw. geformt werden. Oder eine freiere Übersetzung: Unser ganzes Wesen soll so umgestaltet werden, dass wir Gottes Sohn gleich sind. Mit allen anderen Worten, wenn wir das jetzt in Verbindung mit Römer 8, Vers 28 betrachten, mit anderen Worten, alles, was Gott in unserem Leben tut oder zulässt, dient dazu, dass wir seinem Sohn Jesus Christus ähnlicher werden. Gott formt uns wie ein Töpfer den Ton. Er reinigt uns gleich Gold im Feuerofen. Er meißelt an uns wie ein Steinmetz an einem rohen Stein, bis eine schöne Statue herausgekommen ist, bis das Gold rein ist, bis der Ton eine prächtige Vase geworden ist. Gott gebraucht all das, was uns geschehen mag, um uns in das Bild seines Sohnes zu verwandeln. Und es heißt ja, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Vielleicht ist da auch der Schlüssel begraben, warum gerade die, die ihm treu sind, dass Gott an ihnen am meisten wirkt, weil sie eben Gott lieben. Denn das ist Gottes Ziel für uns, seinem Sohn gleichgestaltet zu werden. Und das ist, wenn Sie mir erlauben, das zu sagen, das vergessene Evangelium. Gehen wir Schritt für Schritt durch Römer 8, Vers 29. Gott hat uns ausersehen. Anders ausgedrückt, er hat uns vorhererkannt, zuvor ersehen oder vor aller Zeit die Entscheidung getroffen, dass wir ihm gehören sollen. Gott hat vor Grundlegung der Welt festgelegt, dass diejenigen, die ihn lieben, sein Eigentum sein sollten. Er hat entschieden, die Sehnsucht der Menschen, die nach ihm fragen, zu erfüllen. Er hat entschieden, uns aus dem Reich der Finsternis in das Reich seines Lichts zu versetzen. Er hat bestimmt, dass alle, die an ihn glauben, sein Angesicht sehen sollen. Aber wie geht das, wenn kein Mensch vor ihm bestehen kann? Die erste Antwort ist Vergebung. Das ist die eine Seite der Medaille. Und die andere lesen wir eben hier in Römer 8, Vers 29. Er hat uns vorherbestimmt, wozu? Dass wir gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes. Das ist unsere Bestimmung. Wir wurden erlöst und in Gottes Reich aufgenommen, um so zu werden, wie Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist. Und das ist die andere Seite der Medaille. Das ist das Ziel unserer Erlösung. Dazu wurden und werden alle vorherbestimmt, die Gott lieben und an ihn glauben. Und die Bibel nennt diese Verwandlung in das Bild seines Sohnes Heiligung. Heiligung ist nichts anderes, als Jesus Christus immer ähnlicher zu werden. Alle Menschen dürfen zu Gott kommen. Jesus sagt: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich will euch erquicken. Und diejenigen, die kommen, die wird dann Gott der Vater selbst dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestalten. Denn das hat er entschieden und vorherbestimmt. Das ist sein Wille. Das ist Erlösung, so zu werden, wie Christus ist. Das ist unsere hohe Berufung und darin finden wir letztendlich unsere Erfüllung. Warum dieses Ziel? Paulus sagt weiter in Römer 8, Vers 29, damit Jesus Christus der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Damit sind auch natürlich Schwestern einbegriffen. Wir sollen ihm ähnlich gemacht werden, damit wir auch wirklich seine Familie sind. Damit wir auch wirklich, um es mal so auszudrücken, Fleisch von seinem Fleisch sind. Denn darin wird Jesus Christus, der für uns gestorben ist, geehrt. Darin bekommt er die Ehre. Darin wird er gekrönt. Wenn nämlich wir, die wir an ihn glauben, ihm immer ähnlicher werden. Immer mehr deutlich wird, dass wir seine Familie sind. Denn das möchte er, dass wir eine Familie, ein Herz und eine Seele sind, vollwertige Brüder und Schwestern unseres Herrn Jesus Christus und vollwertige Kinder Gottes des Vaters. Und das ist die Aussage dieses Verses. Gott hat alle, die ihn lieben, zur Erlösung vorgesehen und dazu bestimmt, seinem Sohn Jesus Christus gleich zu werden, damit er, der Erstgeborene, das Haupt einer großen, ja unzählbaren Familie von Brüdern und Schwestern sei. Nun wollen wir uns Gedanken über die Folgen dieser Aussage des Apostels Paulus machen. Denn warum, wenn wir jetzt weiter kritisch denken, warum ist ausgerechnet die Tatsache eine frohe Botschaft, dass Gott uns seinem Sohn ähnlich machen will? Warum ist das eine frohe Botschaft? Hier gehen wir wieder zurück zur Sehnsucht des Menschen. David und die anderen Psalmisten, sie sehnten sich danach, dass ihre Sünden vergeben werden, dass sie ein gerechtes Leben führen können und dass sie Gott von Angesicht zu Angesicht sehen können. Das war ihr tiefstes Verlangen. Und das ist im Grunde genommen das Sehnen jedes Menschen, der im Bilde Gottes geschaffen ist, auch wenn wir zu oft falsch mit dieser Sehnsucht umgehen, weil der Teufel so listig ist und weil das Fleisch durch Sünde so verdorben ist. Aber denkt einmal daran, welcher Mensch möchte nicht gerne frei von Belastungen sein und allem, was uns umstrickt? Wer möchte nicht gern frei sein und glücklich? Und wir wollen auch immer wieder Gerechtigkeit. Mal eine Frage aus einer vielleicht ungewöhnlichen Perspektive. Warum streiten wir Menschen uns so oft? Warum können wir uns die Köpfe einhauen? Und warum sind wir leider auch so zu hassfähig? Die Sünde ist die Antwort. Aber eine andere Komponente ist manchmal auch, vor allem wenn Bitterkeit da ist, weil wir Ungerechtigkeit sehen. Ob es eingebildet oder echt ist, sei jetzt dahingestellt. Aber wir fühlen uns ungerecht behandelt oder wir denken, die Gruppe, zu der wir gehören, ist ungerecht behandelt oder was auch immer. Wir sehen Ungerechtigkeit und wir wollen Gerechtigkeit und wir ruhen nicht eher, bis es Gerechtigkeit gibt. Und es macht uns wütend, wenn die Gerechtigkeit nicht kommt. Wie gesagt, manchmal ist dieses Gefühl berechtigt, oft aber auch nicht. Aber auch unser ganzes menschliches Jagen nach Glück, nach Vergnügen, nach Befriedigung, nach etwas, was wir festhalten können und uns erfüllen will. Es ist letztendlich das Schreien unserer Seele nach dem lebendigen Gott. Das Geschöpf kann nur in seinem Schöpfer Befriedigung finden. Wir Menschen sind so unruhig, weil wir das Bild Gottes in uns tragen und gleichzeitig zerstören. Und so schmachten wir nach Vergebung, nach Gerechtigkeit und nach Gott selbst. Wir wollen endlich Ruhe und Frieden für unsere geplagten Seelen. Und genau das finden wir, und da komme ich zum Punkt, genau das finden wir, wenn wir wem ähnlich gemacht werden? Jesus Christus. In der Erlösung bekommen wir mehr als Vergebung. Wir bekommen jeden geistlichen Segen aus den himmlischen Örtern in Christus Jesus, sagt Paulus. Jesus Christus ist nach seiner Auferstehung in die Himmel aufgefahren und hat sich zu Rechten des Vaters gesetzt. Und danach hat er seinen Geist von Gott dem Vater gesandt, den Heiligen Geist. Und dieser versiegelt und erfüllt uns, wenn wir an Jesus Christus glauben und uns auf seinen Namen taufen lassen. Wir werden zu neuen Menschen und der Heilige Geist verbindet uns mit dem auferstandenen und ewig lebenden Herrn Jesus im Himmel. Wir werden zu Gliedern an seinem Leib. Wir werden zu Teilhabern der Herrlichkeit. Und unser Herr Jesus Christus, er war, und ist es natürlich immer noch, in seinem Leben vollkommen. Er hat als Mensch all das erfahren, was wir in unserem tiefsten Inneren eigentlich ersehnen, nämlich eine ungetrübte Verbindung zu Gott, dem Vater, und ein erfülltes Leben in Reinheit, Heiligkeit und Gerechtigkeit. Und wenn wir an ihn glauben, werden wir durch den Heiligen Geist mit ihm eins gemacht, ja, mit ihm verbunden. Wie ich sagte, Glieder an seinem Leib. Und deshalb, weil wir ihm dadurch auch ähnlicher werden sollen, kann Gott schlimme Dinge zulassen, vielleicht sogar bewirken und dabei doch gut bleiben. Denn er will uns formen, er will uns heiligen, er will uns am Herzen beschneiden und im Inneren verändern, damit wir immer besser sein Bild tragen, so wie es Jesus Christus als Mensch in vollkommener Weise getragen hat und trägt. Wieder, das ist das vergessene Evangelium. Denn gerade diese Gleichgestaltung mit Jesus, also indem wir ihm immer ähnlicher werden, das ist für uns das Leben in Fülle, das Leben in Überfluss, das Leben und volles Genüge. Denn derjenige, der Jesus immer ähnlicher wird, ist auch derjenige, der immer glücklicher wird. Heiligung, Gehorsam, Nachfolge, das sind Worte, die für manche von uns einen negativen Klang haben. Aber das ist nicht dazu da, um uns in Sklaverei zu führen. Heiligung dient dazu, dass unsere Seele immer mehr in Einklang mit Christus gebracht wird. Es ist zu unserem Besten. Denn je mehr wir Nachahmer Gottes werden und unseren Herrn Jesus nachfolgen, desto mehr wird in unserem Leben Reinheit und Gerechtigkeit regieren. Und desto klarer, reiner und tiefer wird unsere geistliche Verbindung zu unserem Haupt im Himmel. Und weil wir die Vergebung ja geschenkt bekommen haben, können wir diesen Weg ohne Druck und ohne Angst gehen. Es gibt nichts Schöneres für einen Menschen als ein reines und erlöstes Gewissen. Und deshalb gibt es auch nichts Schöneres, als Jesus Christus ähnlich gemacht zu werden. Ja, wir werden niemals perfekt sein, aber wir können in der Heiligung und in der Verbindung mit unserem Herrn wachsen. Sonst würde das Neue Testament uns nicht dazu aufrufen. Wir können so leben, dass uns der Gurt der Wahrheit festhält, dass uns das Brustpanzer der Gerechtigkeit beschützt, dass uns das Schild des Glaubens abschirmt und dass uns der Helm des Herrn umschließt und so weiter und so fort. Und das ist das, wonach sich die Psalmisten gesehnt haben. In der Verbindung mit Jesus Christus können wir das Leben führen, wonach sie sich ausgestreckt haben. Aber die Fülle war noch nicht gekommen. In der Verbindung mit Jesus Christus können wir auf den Wegen gehen, die Gott allezeit gefallen. In der Verbindung mit Jesus Christus haben wir allezeit Gottes Gnade. Und in der Verbindung mit Jesus Christus können wir auch rein und glücklich bleiben. Und dieser wesentliche Bestandteil des Evangeliums geht manchmal unter. Wir sagen den Menschen zwar, dass alle ihre Sünden vergeben sind, aber wir verschweigen ihnen vielleicht, dass für sie auch ein Leben möglich ist, wo die Sünde nicht mehr über sie regiert, sie nicht mehr versklavt und sie nicht ständig unglücklich sein müssen. Wir neigen dazu, und ich kenne es aus meinem eigenen Leben und ich habe es schon von anderen gehört, wir neigen dazu zu klagen und zu jammern, wie schlecht und schwach wir sind. Und wir vergessen, dass Gott uns doch liebend gerne durch seinen Heiligen Geist in das Ebenbild seines Sohnes umwandeln will. Er möchte ja an uns arbeiten und mit uns arbeiten. Ja, er ist schon dabei, aber so oft weigern wir uns, den Weg dieser Heiligung zu gehen, weil wir es als Schikane empfinden. Manchmal verschweigen wir den Gläubigen den Wert und die Freude und die Herrlichkeit eines Lebens in der Heiligung, weil wir das Gefühl haben, Heiligung sei erdrückend und unmöglich. Wir haben die Priorität verschoben vielleicht. Wir vergessen, dass Gottes Gnade heilsam ist und uns erziehen will. Aber glücklich werden wir erst, wenn wir uns von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit unserem ganzen Willen, unserem ganzen Verstand, unserem ganzen Sein nach dem Guten, Reinen und Wahren, und das ist Gott selbst, ausstrecken. Ja, und wie sieht das jetzt in der Praxis und im Alltag aus? Jetzt habe ich viel darüber erzählt, aber wie hungern und dürsten wir in richtiger Weise nach dem lebendigen Gott und nach seiner Gerechtigkeit? Wie können wir Jesus Christus immer ähnlicher werden? Und darauf möchte ich jetzt anhand einer Auflistung in einer anderen Bibelstelle kurz Antwort geben. Denn die Apostel reden sehr oft darüber, wie wir aktiv in der Heiligung wachsen können. Vielleicht ist das für manche nicht so schön zu hören, aber das christliche Leben ist kein passives Leben, sondern ein aktives. Und das sehen wir in 2. Petrus 1, Verse 3 bis 11. 2. Petrus 1, Verse 3 bis 11. Die ich Ihnen vorlesen möchte. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben der göttlichen Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht. In der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge, noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden. Bis soweit das Wort Gottes. Und nur in Kürze hier sehen wir Folgendes, Vers 3. Durch den Heiligen Geist im Glauben haben an Jesus Christus Gläubige alles bekommen, was sie für ein Leben in der Gottesfurcht und Heiligung brauchen. Wir haben keine Ausreden. Vers 4. Durch den Heiligen Geist und durch alles, was uns Gott schenkt, und er schenkt uns seine Fülle, sagt der Epheserbrief, bekommen wir Anteil an der göttlichen Natur. Das heißt, wir werden in Gottes Leben aufgenommen, wir werden ihm ähnlich gemacht, wir werden mit ihm und mit seiner Herrlichkeit verbunden. Das ist eigentlich eine Parallele zu Römer 9, Vers 29. Wir werden immer mehr verwandelt in das Bild unseres Herrn Jesus Christus. Ja, und wie setzen wir dieses Geschenk jetzt im Alltag um? Petrus gibt uns Antwort. Wir bekommen Anteil an der göttlichen Natur auch in der Praxis, wenn wir, Luther übersetzt es so, der Vergänglichkeit entfliehen, die durch Begierde in dieser Welt ist. Das heißt, wir entscheiden uns jeden Tag neu, ganz bewusst, nicht auf irdische Dinge zu bauen und zu vertrauen, sondern auf Gott allein. Viel Panik, viel Unruhe und viel Unzufriedenheit unter uns Christen kommt leider auch daher, nicht immer, aber oft, dass wir unser Vertrauen doch in irdische und vergängliche Güter setzen, in Geld, in Status, in materiellen Dingen, in Bequemlichkeit, in Vergänglichem, das uns ja so leicht wieder genommen werden kann. Aber stattdessen sollten wir viel mehr Gott lieben und viel weniger das, was sowieso vergeht. Aber wie können wir das praktisch machen? Ist ja schön und gut, wenn ich das sage. Oder Petrus. Er erklärt weiter. Vers 5. Er sagt, und ich bin froh, dass es ein Apostel sagt, ich muss also nur das sagen, was er sagt, wendet allen Fleiß daran. Wendet allen Fleiß daran. Und das ist einfach so, der christliche Glaube ist ein Kampf. Es ist ein Ringen. Das christliche Leben ist die Arena, in der geisterfüllte Männer ihre geistliche Stärke beweisen und geisterfüllte Frauen ihre Hingabe. Nicht aus uns selbst heraus, aber in der Kraft seiner Stärke. Christsein ist geistliche Fleißarbeit. Christsein, erlauben Sie es mir zu sagen, ist nichts für Faulenzer und Pantoffelhelden. Ja, Sie lachen. Aber Christsein ist etwas, ja, wie soll ich sagen, Reales. Alles, was uns hilft, unser Leben diszipliniert zu führen, hat Gott uns geschenkt, damit wir dem Bild seines Sohnes ähnlicher werden. Wir können gar nicht fleißig und eifrig genug sein, denn es geht um die Ewigkeit. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Schüler, Studenten, wenn ihr etwas erreichen wollt in der Uni, in der Schule, für den Beruf, da paukt ihr doch wie die Wilden, um die Noten zu erreichen, die ihr wollt. Und wir schinden uns ab für mehr Geld im Beruf und Beförderung oder mehr Weite oder wie man das nennen soll. Wir wissen, was es ist, Erfolg zu erkämpfen. Genauso und viel mehr sollen wir alles, was wir haben, opfern, um Christus zu gewinnen. Römer 12, Vers 1 bis 2. Lesen Sie das daheim mal durch, am besten 100-mal hintereinander. Nein, das wäre jetzt katholisch, wir leben in der Freiheit. Sie dürfen, also, Sie sind zu nichts gezwungen, aber überlegen Sie sich mal, was es wäre, wenn wir unsere Kraft auch in geistliche Dinge investieren würden, die Kraft, die Gott uns geschenkt hat. Vers 5. Durch unseren Glauben sollen wir in der Tugend zunehmen. Je tugendhafter wir sind, das ist ganz praktisch, desto weniger Angriffsfläche bieten wir. Das ist das Panzer der Gerechtigkeit. Und desto freier sind wir und desto glücklicher. Ja, Tugendhaftigkeit ist heutzutage eine weithin vergessene geistliche Stärke. Sie wird unterschätzt oder nicht sehr wichtig genommen. Aber es geht darum, dass wir so leben, dass Gott allezeit Freude an uns hat und die Menschen nichts an uns finden können, um den Finger auf uns zu zeigen, es sei denn, sie würden lügen. Und das ist, worin wir fleißig sein sollen. Nicht in materiellen Gütern sammeln, auch wenn uns Gott alles schenken will, auch an materielle. Nicht in jedem Fall, aber in manchen. Aber nicht in der Pflege des Fleisches und der Selbstsucht, sondern in der Tugendhaftigkeit. Paulus nennt es, seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Und jetzt ist interessant, was Petrus weiter in Vers 5 von 2. Petrus 1 sagt. Wohlgemerkt, das sagt ein Apostel des Herrn, das sage nicht ich. Das tugendhafte Leben, die Tugend, führt zur Erkenntnis. Sie lässt uns in der Erkenntnis wachsen. In der Tugend, so der große Apostel, kommt die Erkenntnis Gottes. Und das sehen wir auch in den Psalmen. Diejenigen, die Gott lieben und für ihn leben, denen tut Gott seinen Willen immer mehr kund. Und je mehr wir in der Erkenntnis wachsen, desto inniger, tiefer und reiner wird unsere Beziehung zum lebendigen Gott selbst. Mit anderen Worten, desto besser lernen wir unseren Herrn kennen und werden ihm ähnlich. Das ist sein Wunsch für unser Leben, dass wir immer tiefer in der Verbindung mit ihm zunehmen. König Davids Herzenswunsch soll auch unser sein. Ich aber will schauen dein Antlitz in Gerechtigkeit. Ich will satt werden, wenn ich erwache, an deinem Bilde. Vers 6. Zunehmende Erkenntnis führt auch, wie Luther sagt in seiner Übersetzung, zu Mäßigkeit oder Schlachter Selbstbeherrschung. Das Kennzeichen eines fleischlichen Menschen ist, dass er kein Maß kennt. Er trinkt zu viel, er isst zu viel, er vergnügt sich zu viel und so weiter. Also gucken Sie nicht auf andere Menschen, sondern auf sich selbst, wenn Sie wissen wollen, wie weit Sie im Geist sind. Ein geistlicher Mensch, der voller Tugend und Erkenntnis ist und seinem Herrn immer ähnlicher wird, ist ein Mensch, der in der Mäßigkeit und Selbstbeherrschung wachsen will und kann. Und das ist etwas Befreiendes, wenn wir das sein können, mäßig und selbst beherrschen können, denn auch dann sind wir frei, wirklich frei. Wir müssen nicht immer mehr und mehr und mehr haben wollen. Wir können dankbar sein und auch, wenn es sein muss, verzichten, ohne dass wir sogleich losjammern. Denn wer sich selbst beherrscht, zeigt, dass er nicht am Vergänglichen hängt. Wer mäßig ist und bescheiden lebt und dankbar ist für all das, was er überhaupt geschenkt bekommt, wer sich selbst diszipliniert, öffnet sich dadurch umso mehr für das Ewige und Gott selbst. Ein solcher Mensch ist wie Paulus, der aufruft, Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Das sind eigentlich krasse Worte, was der Paulus da sagt. Oder was er über sich selbst sagt. Es ist interessant, er sagt es über sich selbst. Er legt es keinem anderen auf. Also ich lege es ihnen nicht auf. Aber er sagt es über sich selbst. Ich schinde meinen Leib und bezwinge ihn, dass ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Oder auch an anderer Stelle. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden. Und ich erachte es für Dreck, auf das ich Christus gewinne. Das war das Herzensanliegen von Paulus. Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder vollkommen sei. Das hatte sich nicht eingebildet. Ich jage ihm aber nach, Christus, ob ich's wohl ergreifen könnte, denn ich bin von Christus ergriffen. Darum soll es in unserem Leben gehen. Und 2. Petrus 1, Vers 6 zeigt dann weiter, Fleiß, Glaube, Tugendhaftigkeit, Erkenntnis und Selbstbeherrschung führen zu Geduld oder standhaftem Ausharren. Heilige Menschen harren aus und sie sind geduldig. Sie sind auch nicht zornig oder aufbrausend oder hart. Sie sind ausgeglichen. Ja, je mehr wir führend mit unserem Herrn leben, desto weniger kann uns auch aus der Bahn werfen, wenn der Feind seine feurigen Pfeile abschießt. Desto mehr bleibt unsere Verbindung zu Gott selbst ungetrübt. Und all das führt, Vers 6, zur Gottesfurcht. Wir fürchten Gott in der richtigen Weise, wenn wir nach dem Leben mit ihm und für ihn trachten. Wir haben nicht Angst davor, ein bequemes Leben zu verlieren, sondern wir haben Angst davor, gegen ihn zu sündigen. Nicht wegen seines Zorns, sondern weil wir ihn so sehr lieben. Und das ist Freiheit. Frei zu sein von der Versklavung der Sünde. So frei zu sein, dass der lebendige Gott selbst unser Ein und Alles ist. Und für einen solchen wird das Glück auch im dunkelsten Tal eine Realität. Und ich möchte doch ein Beispiel bringen. Ich habe es eigentlich nicht notiert, weil es recht krass ist, aber ich habe es mal im Hauskreis erwähnt, ich möchte es jetzt doch erwähnen, was wirklich passiert ist. Hat jemand von Ihnen schon mal vom Gulag gehört? Ja, das waren diese Folterlager im kommunistischen Rumänien. Und das Ziel war, aus denen, die keine Kommunisten sein wollten, durch Folter und Psychoterror Kommunisten zu machen. Das hat natürlich besonders die Christen getroffen. Und so wurde ein Christ verhaftet und er wurde in eine Zelle gesteckt mit drei anderen Männern. Es war eine dunkle Zelle, kein Licht, es war feucht, kalt und nur eine Glühbirne hat sie erleuchtet. Erleuchtet ist das falsche Wort. Und der Plan der Kommunisten war folgender: In jeder Zelle sollte mindestens ein Todkranker oder ein Wahnsinniger sein, um die anderen verrückt zu machen. Und dieser Christ kam in die Zelle eines anderen, wo auch ein todkranker Christ war. Und er war so todkrank, weil er gefoltert wurde, aufs Schlimmste, geschlagen auf Brust und Rücke bis zum Gehtnichtmehr, um eben kommunistisch gemacht zu werden. Aber er hat an Jesus Christus festgehalten. Und deswegen waren seine Lungen völlig zerstört. Und als die anderen drei reinkamen in diese Zelle, da musste er husten, Blut und Schleim. Und der Christ, der da reinkam, der andere, der ist sofort zurückgewichen. Das fand er natürlich ein bisschen eklig. Und der kranke Christ hat sich entschuldigt. Oh, tut mir leid, dass es so ist. Und der hatte daraufhin so ein schlechtes Gewissen, dass er sich für den Rest der Zeit um ihn gekümmert hat. Und sein Zeugnis über diesen todkranken Christen war folgendes. Wann immer dieser seinen Mund aufgetan hatte, und er konnte sehr schlecht reden, maximal 2 Stunden am Tag, wann immer seinen Mund auftat, redete er nur von Jesus Christus, von der Liebe und von Vergebung. Kein böses Wort über seine Peiniger kam über seinen Lippen, sondern er betete für sie. Und wie das so ist, wenn man in einer Zelle steckt, 4 Männer in einer kleinen dunklen Zelle, da gerät man auch mal aneinander. Und wann immer die 3 anderen Männer aneinander gerieten, mussten sie nur auf diesen todkranken Christen kurz vor seinem Tod sehen. Und sie waren beschämt. Sie hörten auf zu streiten, denn sie sahen, dass er für sie betete. Sie hörten es nicht, weil er ja nicht gut reden konnte, aber sie sahen, sie erkannten an ihm, dass er für sie betete. Und er bezeugt, und ich glaube, dass sie ihm im Nachhinein, bei ihm hat man das Wirken des Heiligen Geistes gespürt. Dieser todkranke Christ starb in seiner Zelle. Der andere, er überlebte. Und rückblickend sagte etwas wie folgt. Ich weiß nicht, ob Sie das verstehen, sagte. Aber meine glücklichste Zeit habe ich komischerweise, oder meine glücklichsten Momente, nicht Zeit des Ganzen, meine glücklichsten Momente komischerweise, habe ich erlebt, als ich für diesen Mann sorgen durfte, ihn pflegte, und er musste alles für ihn machen, für diesen Todkranken, er konnte nichts mehr, und mit ihm Gemeinschaft hatte, weil sie da so mit ihrem Herrn verbunden waren. Das ist das Zeugnis eines anderen, und ich will Ihnen gar nicht vorgaukeln, dass ich hier aus eigener Erfahrung rede. Aber das ist ein Bild aus der Realität, dass ein Leben für und mit Christus in völliger Verbindung mit ihm tatsächlich möglich ist. Und all das sagt dann 2. Petrus 1, Vers 7, führt uns zur Bruderliebe und Liebe. Und darin sollen wir auch unseren Fleiß anwenden. Bruderliebe und Liebe, dass wir unsere Liebe allen Menschen zeigen. Heiligung führt zu Liebe, nicht zu Kälte und Härte, sondern dass wir umso mehr unsere Nächsten lieben und sie für Christus gewinnen wollen und ihnen dienen wollen. Uns sind die kostbaren und allergrößten Verheißungen geschenkt, 2. Petrus 1, Vers 4. Sie sind uns geschenkt und das ist eben das vergessene Evangelium. Gott will uns seinem Sohn ähnlich machen, uns Anteil geben an der göttlichen Natur, wie es Petrus formuliert. und das Leben in Überfluss über uns ausschütten, wie Jesus Christus sagt. Er will es. Und Geliebte, ihr Lieben, wirklich, darum wendet doch allen Fleiß daran, und ich sage es mir selbst, dass wir im Glauben dieses Leben der Fülle und Jesus Christus ergreifen, dass wir nachjagen der Tugend in ihm, der Erkenntnis in ihm, der Selbstbeherrschung in ihm, der Geduld in ihm, der Gottesfurcht in ihm, der Bruder, also der Geschwisterliebe in ihm, ja, der Liebe in ihm überhaupt. Und Petrus sagt, wenn das der Fall ist, werdet ihr im Alltag schmecken und sehen, wie freundlich der Herr ist. Oder so, um mit den Worten von Petrus zu sagen, wenn dies alles reichlich bei euch ist, so wird's euch nicht faul und unfruchtbar sein lassen in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Ja, für manche ist es vielleicht ein Schock zu erfahren, dass das christliche Leben ein Glaubenskampf ist und nicht ein Spaziergang. Ich gebe zu, so geht es mir manchmal auch, wenn ich die Briefe lese, denke, Herr, kann ich das alles wirklich, was dein Wort da von mir fordert? Und der Herr sagt in seinem Wort, nein, du kannst es nicht. Aber Christus kann es. Und in der Verbindung mit dir will ich dir die Kraft durch meinen Heiligen Geist schenken. Und darum, und ich möchte jetzt die Männer ansprechen. Ihr Männer, ihr wisst doch, was Kämpfen und Erobern ist. Das macht ihr doch gern. Seid mannhaft und stark und erringt das tugendreiche Leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Stellt euch vor, welche Herrlichkeit wir schmecken könnten oder ihr schmecken und sehen könntet, wenn ihr dieselbe Kraft in euer geistliches Leben steckt, das ihr vielleicht in eurer Arbeit steckt oder in eure Hobbys oder in eure sportlichen Aktivitäten oder eure Computerspiele oder eure Fernsehmarathons. Und ihr Frauen, möchte ich auch ansprechen. Ja. Wir sind eins in Christus. Gott hat auch euch gemacht. Das Potenzial zur Hingabe ist gerade in Christus unermesslich, zu dieser Selbstlosigkeit. Gebt euch doch völlig ihrem Herrn und Heiland hin und liebt völlig und erlangt das tugendreiche Leben in der Fülle des Heiligen Geistes. Stellt euch vor, welche Herrlichkeit ihr schmecken und sehen könntet, wenn ihr dieselbe Hingabe in euer geistliches Leben steckt, die ihr heute vielleicht, ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber ich mutmaße nur, in eure Wohnung steckt, in euren Garten, eure Gäste, eure Freundinnen oder eure Kinder. Und es ist gut, wenn wir alles hingegeben tun. Ich sage nicht, dass es falsch ist, gute Dinge gut zu tun. Aber die Kraft, die wir für all das andere einsetzen, wollen wir es nicht auch in Christus investieren, denn er hat alles für uns gegeben. Alles. Ja, und wenn wir das tun, wenn wir ihm nachjagen, unseren Herrn Jesus Christus selbst, mit allem, was wir haben, dann werden wir schmecken und sehen, wie Paulus in einem Gebet sagt, in Epheser 3, wie überschwänglich groß seine Kraft ist, die durch seinen Heiligen Geist an uns wirkt und die mehr tun kann, viel mehr, als was wir erbitten, verstehen oder uns ausmalen könnten. Und darum ihm, unseren Gott und Vater, sei die Ehre in seiner Gemeinde und in Christus Jesus durch alle Geschlechter von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, in Jesu Namen danke ich dir für alles, was du uns geschenkt hast. Ich danke dir, Herr, dass du durch deinen Heiligen Geist und durch und in jedem geistlichen Segen im Himmel, in Christus, uns alles reichlich darbietest für ein Leben, das wir brauchen in Gottesfurcht und Heiligkeit. Und Herr, ich bitte dich, dass du durch deinen Geist auch an unseren Herzen wirkst und es auch in uns entfachst, diese Liebe zu dir, Herr, dass wir wirklich bereit und willig sind, alles für dich zu geben, damit wir umso mehr dich im Alltag gewinnen, Herr. Hilf du mir, hilf jedem Einzelnen von uns, dass doch die Gemeinde Mitternachtsruf eine Gemeinde sein darf, die, in der du wirklich regierst und verherrlicht wirst, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.